Schönen guten Morgen zusammen. Bevor wir direkt reinstarten ins schon angekündigt Praktische, möchte ich noch mit uns gemeinsam beten. Vater, ich bitte dich jetzt einfach um deinen Segen. Öffne du unsere Herzen, öffne du unsere Ohren. Und Vater, was du jetzt sagst, dein Wort soll regieren, nicht mein Wort soll regieren, sondern dein Wort. Amen. Ja, ich habe ja heute, wie schon angekündigt, vielleicht ein bisschen ein kurioses Thema dabei. Warum wir als Gemeinde gut geleimt sein müssen. Um das Predigtthema jetzt überhaupt verstehen zu können, glaube ich, müssen wir erstmal wissen, wie leimt man eigentlich richtig. Vielleicht weiß der eine oder andere, manche vielleicht aber noch nicht. Was brauche ich eigentlich dazu? Wie läuft so ein Prozess ab? Und natürlich auch am wichtigsten, wie schaffe ich es, dass die Leimverbindung am stabilsten wird, dass sie am meisten hält? Und ja, wie schon angekündigt, ich bin ja auch Lehrer im Fach Technik und ich nehme euch heute Morgen mal direkt mit in einen Technikunterricht einer 5. Klasse. Also, wir starten direkt rein. Was brauche ich für eine stabile Leimverbindung? Richtig, zum ersten einmal das Holz, das ich überhaupt verbinden möchte. Muss natürlich prüfen, welche Holzart ist es. Ist es eher ein helles Holz, ein dunkles Holz? Man kann natürlich die beide auch verbinden, muss man ein bisschen was beachten. Wie groß ist das Holz? Was hat das Holz für eine Form, dass ich da verbinden muss? Solche Fragen muss ich mir dabei stellen. Dann natürlich, damit ich die verbinden kann, brauche ich einen guten Holzleim. Ich will jetzt hier keine Werbung machen oder so, aber man braucht einen guten Holzleim. Auch da gibt es Unterschiede. Und als drittes brauche ich ein Werkzeug. Eine Leimzwinge oder auch eine Schraubzwinge geht beides. Leimzwinge ist ein bisschen besser, aber haben die wenigsten. Genau. Wenn ich diese drei Sachen habe, dann, bevor ich leimen kann, muss ich zuallererst das Holz vorbereiten. Ich kann noch nicht direkt reinstarten. Ich muss mich fragen, ist das Holz trocken genug? Wenn es zu feucht wäre, würde der Leim da nicht so gut halten. Hat das Holz auch die richtige Temperatur? Am schlausten ist es, wenn ich direkt schon in diesem Raum die Leimverbindung anfertige, wo nachher die Leimverbindung auch bleiben soll, dass sich das Holz später nicht verzieht oder zu sehr arbeitet. Also wenn ich zum Beispiel einen Tisch leimen möchte, einen Esstisch, dann leime ich den am besten im Wohnzimmer, da wo er später stehen soll. Und als letzte Frage, ist das Holz sauber und ist es befreit von Staub? Auch da zu viel Staub drauf, ich mache den Leim drauf und der Leim hält dann nicht mehr so gut. Dann, wenn wir das hier soweit vorbereitet haben, dann können wir eigentlich direkt starten. Ich mache das jetzt auch direkt mal, wir wollten ja praktisch sein. Dann können wir mit dem Leimprozess beginnen. Wir gucken nochmal, ist es an der Stelle glatt, ist es da rau? Wenn es jetzt da nochmal ein bisschen an den Stellen, wo sich das Holz verbinden muss, zu glatt ist oder zu rau, können wir nochmal ein bisschen nachschleifen. Aber wenn es dann passt, dann geben wir den Leim drauf. Wir machen das nur auf eine Seite, geben ein bisschen Leim drauf. Ich mache das jetzt sehr dilettantisch, das ist jetzt nur zum anschaulich machen. Schön gleichmäßig auftragen und ganz wichtig, weniger ist mehr. Manche, gerade im Unterricht sehe ich es auch häufig, da wird die halbe Tube geleert und schön drauf, möge was, egal was es kostet, Hauptsache es hält. Aber bei diesem gilt das Motto, weniger ist mehr. Wenn ich das jetzt soweit vorbereitet habe auf einer Seite, dann kann ich die zwei Hölzer, ich mache es jetzt einfach mal irgendwie, aneinander drücken und dann brauche ich natürlich mein Werkzeug und presst es einmal fest zusammen. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch, die Presszeit, so wie wir diesen Vorgang jetzt nennen, abzuwarten. Halbe Stunde ungefähr, dann können wir die Leimzwinge wegmachen. Wir lassen das jetzt einfach mal hier vorne liegen und gucken, was da später draus geworden ist. Wenn wir die dann abnehmen, dann haben wir hoffentlich eine stabile Leimverbindung. Das war's. Aber jetzt fragt ihr euch sicher, warum erzähle ich euch das? Ihr wolltet den Gottesdienst heute gehen und eine Predigt hören und ich mache hier Technikunterricht. Lasst mich das kurz erklären. Warum habe ich es euch erzählt? Naja, zum einen, ich lebe auch wirklich meine Berufung. Ich bringe gerne Dinge bei und ich hoffe, vielleicht ist der ein oder andere heute schon schlauer nach Hause gegangen, dann ist da der Bildungsauftrag schon mal erfüllt. Zum anderen aber habe ich euch gerade eben ein Gleichnis erzählt. Jesus, der hat oft in Gleichnissen gesprochen, um einfach den Menschen Themen, die vielleicht erstmal nicht ganz so zugänglich waren, verständlicher zu machen. Und ich möchte euch heute anhand des Leimens etwas verdeutlichen. Das Thema, warum wir als Gemeinde gut geleimt sein müssen, das hat mir Gott in den letzten Wochen besonders aufs Herz gelegt. Wie gesagt, das war auch irgendwie Zufall, dass das auch so im Unterricht, ja, das hat irgendwie total gepasst, als ich das Leimen auch im Unterricht hatte. Und dazu möchte ich euch jetzt aber erstmal in den heutigen Predigttext mit reinnehmen. Was hat es damit überhaupt zu tun? Ihr könnt vorne mitlesen, Apostelgeschichte 2, die Verse 46 bis 47. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich glaube, dass dieser Bibeltext eine ganz besonders starke Leimverbindung zeigt. Und falls ihr es noch nicht erkennt, lasst uns mal gemeinsam in den Text reingehen. Egal bei was für einem Text, wenn wir in der Schule einen schwierigeren Text lesen, dann würde ich meine Schüler zuerst mal fragen, welche Worte habt ihr nicht verstanden? Welche müssen wir erstmal noch klären, um den ganzen Text zu verstehen? Ich frage jetzt einfach mal euch, welche Worte, ruft einfach mal raus, welche Worte würdet ihr jetzt spontan unterstreichen oder anstreichen?
Einmütig.
Danke. Weitere?
Lauter.
Lauter, mhm.
Loben Gott.
Mhm. Genau. Nochmal?
Wohlwollen.
Jawohl. Ich habe das für mich in der Predigtvorbereitung natürlich auch gemacht. Habe mich erstmal gefragt, verstehe ich den Text auch wirklich? Und für mich habe ich folgende Worte unterstrichen. Diese drei. Und ja, vielleicht der ein oder andere, wie er hier sitzt, mag das vielleicht kennen, das ein oder andere Wort. Mir war es nicht ganz so klar. Vielleicht die Jüngeren. Den Jüngeren hoffentlich auch nicht, sonst stehe ich jetzt blöd da. Aber bei der Recherche für diese drei Worte hat sich auch herausgestellt, dass diese drei Worte auch die Schlüsselworte sind, dieser zwei Verse. Und deswegen gucken wir uns heute als erstes mal diese drei Worte an. Fangen wir an mit dem Wort einmütig. Was war eigentlich der historische Hintergrund? Was war das für eine Zeit, als dieser Text entstanden ist? Dieser Abschnitt, der beschreibt die erste Christengemeinde in Jerusalem. Nach Pfingsten, so ungefähr circa 30 nach Christus. Und am selben Tag, da hatte Petrus eine machtvolle Predigt gehalten. Danach haben sich etwa 3000 Menschen zu Jesus bekehrt und sind ihm nachgefolgt. 3000 Menschen nach einer machtvollen Predigt. Die ersten Christen, die waren fast ausschließlich Juden, die Jesus als den Messias erkannten. Die politische Lage gleichzeitig, die war angespannt. Israel war von den Römern besetzt. Viele Juden erwarteten einen politischen Messias, aber Jesus hat ein geistliches Reich angekündigt. Und das haben viele noch nicht so verstanden. Und durch den Heiligen Geist entstand eine völlig neue Gemeinschaft, die sich radikal von der jüdischen Tradition unterschieden hat. Da ist richtig was ins Wanken geraten. Und gerade in dieser Zeit, da trafen sich die Menschen täglich und einmütig im Tempel und in ihren Häusern. Wenn wir uns das mal im griechischen Urtext anschauen, dann wird hier das Wort homotymadon genannt. Nagelt mich jetzt nicht fest, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Elias. Ist richtig, danke. Setzt sich aus den Wörtern Homo für gleich gemeinsam und für den Thymos Gesinnung, Wille, Leidenschaft zusammen. Es beschreibt also eine tiefe innere Übereinstimmung und einen gemeinsamen Fokus. Die ersten Christen waren nicht nur äußerlich zusammen, sondern auch innerlich wirklich vereint. Sie hatten ein gemeinsames Ziel und eine starke geistliche Verbindung. Wie zeigt sich diese Einmütigkeit in der Apostelgeschichte? Es gibt noch ein paar weitere Stellen. Apostelgeschichte 1, Vers 14 zum Beispiel, da steht, diese alle verharrten einmütig im Gebet. Sie beteten gemeinsam mit derselben Hingabe. Apostelgeschichte 4, Vers 32 steht, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch hier war das griechische Wort homothymadon. Sie teilten alles miteinander, lebten in echter Gemeinschaft. Zum Teil hatten sie sogar Gütergemeinschaften, wo sie den ganzen Besitz miteinander geteilt haben. Ja, was bedeutet das jetzt für uns heute? Zum einen ist es wichtig, dass wir eine Einheit im Glauben haben. Als Christen sollen wir nicht in Spaltung oder in Streit leben, sondern uns aufs Wesentliche, auf Jesus konzentrieren. Wir brauchen einen richtigen Zusammenhalt in der Gemeinde. Ein Hauskreis oder eine Gemeinde, die funktioniert nur, wenn wir an einem Strang ziehen. Und wir brauchen gemeinsames Gebet und Anbetung. Wenn Christen einmütig beten und Gott suchen, dann kann eine große geistliche Kraft freigesetzt werden. Und die gilt es zu nutzen. Das zum Wort einmütig, gemeinsam. Das zweite Wort, das lautere Herzen. Auch hier im Griechischen, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, aphelotheti kardias, setzt sich zusammen aus aphelotes, der Einfalt, der Reinheit, der Aufrichtigkeit. Und kardias, ich meine, das kennen die meisten, ist das Herz, das innere Wesen. Und das beschreibt also ein Herz, das frei von Heuchelei, von Hintergedanken oder von Argwohn ist. Einfach ein ehrliches, demütiges und dankbares Herz. Wie zeigt sich das in der Apostelgeschichte, in diesem Text? Die ersten Christen, die lebten in einer herausfordernden, aber auch aufregenden Zeit. Sie hatten eben diesen starken Gemeinschaftssinn, sie unterstützten sich gegenseitig und lebten, wie schon angedeutet, teilweise auch in Gütergemeinschaften. Niemand hatte zu wenig. Sie hatten regelmäßige Treffen im Tempel und in den Häusern. Sie gingen weiterhin in den Tempel, um zu beten, um Gott zu loben, aber gleichzeitig trafen sie sich in kleinen Gruppen in den Häusern, wo sie gemeinsam Mahlzeiten hielten. Man könnte sagen, ähnlich wie heute die Hauskreise. Sie lebten dort authentisch und wirklich offen miteinander. Es gab keine Falschheit, keine versteckten Motive. Ihre Freude war wirklich echt. Nicht gespielt, nicht erzwungen. Sie hatten Freude und Dankbarkeit, trotz der Unsicherheiten, die draußen waren. Trotz der politischen Lage, die dort so herrschte, und obwohl sie auch bald, wenn wir die Kapitel später sehen, kam dann schon die Verfolgung und die Bedrängnis. Und trotz dessen hatten sie Freude und Dankbarkeit, waren voller Vertrauen auf Gott. Was können wir daraus lernen für heute? Ich glaube, auch wir brauchen genauso immer noch eine ehrliche Gemeinschaft. Christen, die sollen nicht nur äußerlich freundlich sein, Fassade aufsetzen, nach außen sind wir freundlich, sondern wir sollen auch von Herzen, so wie wir hier sitzen, füreinander da sein. Bin ich für andere hier in der Gemeinde da? Kann sich jeder von euch hinterfragen. Würde mir auffallen, wenn einer aus unserer Gemeinde hier Leid ertragen würde? Sehe ich das? Habe ich den Blick dafür? Sind wir wirklich füreinander da? Oder ist bei uns immer alles tutti-frutti nach außen hin? Eine Dankbarkeit und eine Freude. Ein lauteres Herz bedeutet, dass wir Gottes Gaben mit einem unverfälschten, mit einem dankbaren Geist genießen. Wir sind frei von Heuchelei. Wir haben keine Masken und keine Fassaden. Das ist ein lauteres Herz, ein ehrliches Herz. Und das dritte, das letzte Wort, ist das Wohlwollen. Auch hier griechischer Urtext. Charin echontes. Charis ist die Gnade, die Gunst, die Freundlichkeit. Echontes ist das Haben, das Besitzen. Das heißt also, die Menschen um sie herum, die sahen sie positiv und empfanden Sympathie für sie. Warum fanden jetzt die Christen so ein Wohlwollen von den anderen Leuten? Naja, zum einen, ihr Leben war wirklich von Liebe und von Hilfsbereitschaft geprägt. Sie teilten, sie halfen den Armen und sie kümmerten sich auch untereinander. Sie lebten in Freude und in Dankbarkeit. Ihre Gemeinschaft, die strahlte irgendwie eine anziehende Freude aus. Und natürlich zu der Zeit, sie waren keine Bedrohung für die Gesellschaft. Sie waren noch eng mit dem Judentum verbunden und galten als gute, friedliche Menschen. Und ihre Authentizität beeindruckte die Menschen. Sie lebten einfach, was sie predigten. Das war nicht nur so ein Geschwätz, sondern die haben auch wirklich das in die Tat umgesetzt, was sie predigten. Nämlich echte Liebe, Einheit und Glaube. Auch für uns heute. Gemeinschaft und Glaube, die gehören einfach zusammen. Christlicher Glaube war von Anfang an auf Gemeinschaft ausgelegt. Es ist keine Einzeldisziplin. Nicht nur du mit Gott, sondern wir brauchen auch alle gemeinsam. Glaube zeigt sich gleichzeitig auch im Alltag. Die ersten Christen, sie trafen sich nicht nur im Tempel zu öffentlichen Gottesdiensten, sondern auch in Häusern. Persönliche Beziehungen, die sie dort ausgetauscht haben. Sie hatten eine Freude in der Nachfolge, trotz der Unsicherheit, die draußen waren. Sie lebten ihren Glauben mit Begeisterung und mit Dankbarkeit. Und sie haben dadurch auch evangelisiert, durch gelebte Liebe. Ihre Einheit und Liebe beeindruckten die Menschen drumherum so sehr, dass täglich Leute dazukamen. Immer mehr, sie wuchsen. Ziemlich krass. Lass uns das mal überlegen. Jeden Tag kamen da neue dazu. Abschließend zu diesem Text. Ich glaube, Apostelgeschichte 2, diese beiden Verse 46 bis 47, zeigt uns ein Idealbild von einer lebendigen, von einer wachsenden Gemeinde. Zum einen, sie hatten eben die starke gemeinsame geistliche Verbindung. Sie lebten ihren Glauben offen und authentisch, ehrlich. Und diese zwei Punkte, die hatten zur Folge, dass mehr Leute dazu kamen. Direkte Folge, die Gemeinde wuchs. So, und jetzt zurück. Was hat es jetzt mit unserer Leimverbindung zu tun? Lasst mich das kurz erklären. Wir als Gemeinde, so wie wir hier sitzen, wir wollen so eine starke Verbindung sein und haben, wie die ersten Christen sie damals hatten. Für eine solche Verbindung, haben wir gesagt am Anfang, braucht es Holz. Nein, es braucht dich. Jeden Einzelnen von euch. Jeder Einzelne von euch ist ein solches Holz. Und das ist ganz bewusst ein bisschen krumm abgesägt. Das hat ein paar Kanten. Ist nicht ganz perfekt. Kein Holz ist perfekt. Das eine ist vielleicht ein bisschen härter, stabile deutsche Eiche, oder ein bisschen weicher, oder das eine ist glatter, das andere rauer, das andere ein bisschen lässt sich schwerer bearbeiten, das andere ein bisschen leichter. So wie wir hier sitzen, sind wir ganz viele unterschiedliche Hölzer. Und um diese Hölzer jetzt miteinander verbinden zu können, da braucht es den Heiligen Geist. Das ist der, der uns verbindet, der uns zusammenhält. Und damit wir jetzt diese zwei auch zusammenbringen, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir zusammenfinden, brauchen wir als Gemeinde Werkzeuge, Tools. Das können jetzt ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich würde jetzt für uns mal unsere neuen Lebensgruppen nehmen, weil ich einfach glaube, dass das hier ganz besonders passt. Wir brauchen Werkzeuge wie diese Lebensgruppen. Die ersten Christen, die trafen sich im Tempel und in den Häusern, so wie wir als Lebensgruppen. Warum trafen sie sich eigentlich in den Häusern? Naja, zum einen, da hat es schon leicht begonnen mit der Verfolgung und mit den Einschränkungen. Die ersten Christen, die hatten da noch gar keine eigenen Kirchengebäude. Der Tempel, der war ein öffentlicher Ort für Gebet, für Lehre. Aber echte Gemeinschaft, das fand im Privaten, in den Häusern statt. Sie hatten dort Nähe und Gemeinschaft. So ein Hauskreis, der ist einfach persönlicher. Persönlicher als eine große Versammlung. Dort konnten sie sich damals tiefer austauschen und sich wirklich füreinander sorgen. Sie hatten dort auch geistliches Wachstum in den kleinen Gruppen. Die Christen, die hörten nicht nur Predigen, sondern lebten ihren Glauben im Alltag aus. Sie haben nicht nur gehört, sondern das dann in den kleinen Gruppen umgesetzt. Und deshalb ist es auch für uns so wichtig, dass wir uns auch außerhalb des Gottesdienstes treffen. Ich nehme dafür jetzt eben die Lebensgruppen, die uns hier aufeinander bringen. Die Möglichkeit, dass wir zusammenfinden können. Wenn wir diese drei Dinge jetzt haben, müssen wir ja wieder das Holz vorbereiten. Also bevor ich es anbringe, müssen wir nochmal in die Vorbereitung schauen. Ist das Holz soweit, dass wir in die Lebensgruppen gehen können? Wir hatten ja am Anfang gesagt, das Holz muss trocken sein. Es darf nicht zu feucht sein. Es würde sonst quellen, die Verbindung wird nicht halten. Feuchtigkeit schließt die Poren. Wir müssen trocken sein, wir müssen offen sein. Wir brauchen offene Poren, dass der Heilige Geist auch in jede Pore eindringen kann. Sind wir das? Das müssen wir uns fragen. Dann hatten wir das mit dem späteren Raumklima. Wir brauchen den richtigen Ort und das richtige Setting, wo geleimt wird. Die ersten Christen, die taten das in den Häusern bei einer Mahlzeit. Das war ihr Setting. Zum Mittagessen oder zum Abendessen haben sie sich getroffen. Aber warum hat es damals so eine große Rolle gespielt bei den Mahlzeiten? Zum einen war es ein Zeichen der Gemeinschaft und der Einheit. In der jüdischen Kultur bedeutete gemeinsames Essen, dass man Teil einer engen Gemeinschaft war. Es zeigte, dass alle, egal wo sie herkamen, egal was für einen sozialen Status sie hatten, eine Familie in Christus waren. Sie haben dort gemeinschaftlich geteilt, eben auch das Essen. Es fiel nicht auf, wenn jemand bedürftig war, der eigentlich nichts hatte. Es saßen alle am selben Tisch. Und es hatte auch diese geistliche Bedeutung. Oft wird vom Brotbrechen gesprochen. Ja, man kann das für die normalen Mahlzeiten nehmen, aber natürlich zielt es auch aufs Abendmahl ab. Sie haben auch Abendmahl dort gefeiert. Sie erinnerten sich an Jesus und seine Gegenwart in ihrer Mitte. Und sie hatten dort diese Freude und diese Dankbarkeit. Mahlzeiten, das ist kein steifes Ritual, wie es im Gottesdienst vielleicht manchmal gibt, sondern es ist einfach ein fröhliches Miteinander. Und auch wir wollen uns eben an einem solchen Ort treffen. Wir haben ganz bewusst jetzt auch die Lebensgruppen zu einem Abendessen eingeplant. Wir wollen auch das passende Raumklima genießen. Und wenn wir das Raumklima haben, der letzte Punkt war noch sauber und staubfrei. Die ersten Christen, die lebten ihren Glauben offen, echt und authentisch. Es bringt nichts, wenn wir unseren Glauben unter einem Staubmantel verstecken. Der Heilige Geist wird dann keine Chance haben, an dir zu haften, an dir zu halten. Klopf den Staubmantel ab. Und wenn wir jetzt so weit vorbereitet sind, dann können wir den Leim auftragen. Ich mache das jetzt nicht nochmal, wir haben es ja schon mal gesehen. Leim ist aufgetragen, wir können die Teile wieder zusammensetzen. Auch da haben wir das letzte Mal am Anfang gesagt, weniger ist mehr. Jetzt war ja der Holzleim der Heilige Geist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass weniger Heiliger Geist besser ist als mehr. Aufpassen. Sondern der Heilige Geist allein ist nicht die Verbindung, sondern er braucht immer uns. Er möchte durch uns durch und mit uns wirken. Nur so entsteht eine Verbindung. Nur er allein, da sind wir außen vor. Es bringt nichts, wenn wir daraus jetzt eine möglichst geistliche Veranstaltung machen, dass es nur so tropft und trieft und wir sind gar nicht Teil davon. Dann machen wir uns was vor. Also, deswegen auch hier nur so viel, wie nötig ist, damit er auch einwandfrei durch uns wirken kann. Ohne den Heiligen Geist, ist klar, wird es natürlich auch nicht halten. Also wir brauchen ihn. Und wenn wir jetzt die Teile aneinander geleimt haben, dann kommt jetzt der ein bisschen unangenehmere Prozess. Dieser ist aber unbedingt erforderlich und essentiell, damit die zwei Teile halten. Wir müssen jetzt Nähe aufbauen. Wir müssen eng aneinander rücken. Uns öffnen. Vielleicht muss man das ein oder andere Teil, hier ist jetzt ein bisschen Schlitz, vielleicht muss man da mal ein bisschen nachschleifen beim anderen. Aber trotzdem muss man nah aneinander rücken. Und dann entsteht dabei auch Druck. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen unangenehm. Wenn der Heilige Geist jetzt aber nicht dazwischen sitzen würde, dann würden da Verletzungen entstehen. Dann würden wir uns gegenseitig aufreiben. Aber das haben wir ja nicht. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben ihn dazwischen. Diese Presszeit, die jetzt so wichtig ist, erzähle ich meinen Schülern auch immer. Ohne diese Presszeit hält nichts zusammen. Die ist essentiell für jede Verbindung. Und diese Presszeit ist bei uns in so einer Lebensgruppe oder in unserem Glauben als Christen das gegenseitige Ermutigen, das gegenseitige Ermahnen, Sichtweisen austauschen und einfach nach Gottes Willen ringen. Ja, das ist manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, dass da sehr große, geniale Dinge entstehen, wie so eine starke Verbindung, wenn es in jede Pore eindringen kann. Ohne diese Presszeit, da auch mal was vorbereitet, ohne diese Presszeit, das ist geleimt. Ohne Presszeit. Nach außen sieht es jetzt erstmal aus wie eine normale Verbindung. Ist erstmal nicht sichtbar. Aber die erste Belastung kommt und das hält überhaupt nichts. Das heißt, ohne diese Presszeit sind wir nicht auf die Zukunft vorbereitet. Wir brauchen die Nähe, wir brauchen den Druck für eine starke Verbindung. Und wenn wir das als Gemeinde leben, dann bin ich mir sicher, dass Gott durch uns wirken wird. Es wird eine starke Einheit entstehen, die wir brauchen, die wir in Zukunft brauchen. Gleichzeitig die Lasten jedes Einzelnen, die können besser ertragen und getragen werden. Uns wird leichter sein, neue, vielleicht schwächere Hölzer mit dazuzunehmen, aufzunehmen, mittragen zu können. Und Gott, der hat die ersten Christen durch ihren Lebensstil so gesegnet, dass er täglich, steht wirklich täglich, neue Christen hinzugefügt hat. Und das ist doch unsere Mission. Das ist doch unsere Vision als Gemeinde, dass wir wachsen wollen, dass wir Leute zu Jesus führen wollen. Und Tobi Becker, der begleitet uns auf diesem Wege jetzt schon eine Weile, auch seit der Gemeindefreizeit. Wie werden wir eine missionale Gemeinde? Und er hat es auch nochmal gut veranschaulicht, das möchte ich euch zum Schluss nochmal zeigen. Eine Gemeinde besteht aus drei Säulen. Aus einem In, aus einem Out und aus einem Ab. Das Out, das ist unser Ziel. Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Durch Beziehungen, jetzt auch durch die Zeltkirche, die ansteht. Dafür brauchen wir aber ein starkes Ab. Eine lebendige Beziehung zu unserem Gott. Dass jeder Einzelne von euch ist dafür zuständig, dass dein Ab stimmt. Das ist wirklich 1:1, Intimität zwischen dir und Gott. Und wir brauchen ein starkes In, eine starke Einheit und Verbindung unter uns als Gemeinde. Lasst uns jetzt in unser In investieren und ich bin mir sicher, Gott wird es dann auch im Out segnen. Wir haben so viele Angebote in Gruppen als Gemeinde und es ist auch wirklich gut so. Aber was uns bisher noch gefehlt hat, das war genau sowas, dass wir uns in den Häusern getroffen haben. Ein paar haben das gemacht, aber wir haben es noch zu wenig gemacht. Und hier kommen jetzt unsere Lebensgruppen ins Spiel. Wir glauben wirklich, dass das ein Gamechanger sein kann für unsere Gemeinde. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt so ein bisschen für diesen Spirit begeistern konnte, Teil von so einer Lebensgruppe zu sein. Zum einen für dich persönlich, um im Glauben neu zu wachsen, dass Gott, der Heilige Geist, wirklich durch dich wirken kann, in jede Pore deines Lebens eindringen kann und wirklich eine starke Verbindung entstehen kann. Zum anderen aber auch, dass wir eben als Gemeinde eine starke Einheit werden. Und dass wir, ja, nach außen hin, dass es auch irgendwie eine anziehende Freude auf die anderen Menschen hat. Wir möchten dort einfach Leben teilen, wir möchten Gemeinschaft leben, uns ermutigen, uns ermahnen und den Heiligen Geist wirken lassen. Und wir hatten ja jetzt eben die letzten Monate eine Pilotgruppe, wo wir das schon ausprobiert haben. Und wir konnten das genau so bestätigen. Wir waren von Anfang an offen, authentisch, ehrlich. Wir konnten durch gute Tools erstaunlich schnell Nähe aufbauen. Und wir haben Freude geteilt, wir haben Dankbarkeit geteilt, aber auch Leid geteilt. Auch ich selber war in derselben Zeit sehr herausgefordert. Im Alltag, in meinem Beruf. Es war eine sehr umkämpfte Zeit. Ich wurde sehr angefochten, ich habe alles in Frage gestellt, an mir gezweifelt. Aber durch diese Lebensgruppe konnten wir das gemeinsam tragen. Wir konnten es aufteilen, wir konnten es vor Gott stellen, vor seinen Thron bringen. Und der Heilige Geist hat wirklich gewirkt und uns auf der Bahn gehalten. Es ist so wichtig, dass wir sowas haben. Und ich bin überzeugt, dass das unsere Gemeinde auf ein neues Level bringen kann und uns zu einer starken Einheit formen kann, so wie es die ersten Christen damals erlebt haben. Sind wir miteinander in Christus so stark verbunden, dass es eine Belastung standhalten kann? Nicht so wie das Holz ohne Presszeit, sondern dass wirklich es zusammenhält. Können wir durch unseren Lebensstil glauben, authentisch im Alltag, in den Häusern leben? Ist es wirklich echt, was wir dort machen? Und können wir dadurch auch andere begeistern, Teil davon zu sein? Lasst uns die ersten Schritte als Gemeinde gemeinsam gehen und ich hoffe, dass die Lebensgruppen auch schnell mehr werden als nur vier, dass wir da wirklich in den Häusern einen großen Beitrag zu leisten. Lasst uns ausprobieren, lasst uns schauen, was kommt und lasst uns wirklich erwarten, dass Jesus auch täglich neue Menschen zu uns hinzufügen wird, zu ihm hinzufügen wird. Amen.